Touchdown Duisburg, der Rhein-Fire-Podcast von Radio Duisburg mit Julia Wegner.
Willkommen zurück bei Touchdown Duisburg, dem Rhein-Fire-Podcast, präsentiert von Radio Duisburg. Ich bin Julia und heute geht's nicht nur ums Spiel vom Sonntag gegen die Vienna Vikings, sondern auch um ein paar Football-Basics. Wir spielen heute mal etwas den Erklärbär für alle, die vielleicht noch etwas neuer im Sport unterwegs sind. Und dabei hilft mir heute ein Mann, der großer Rhein-Fire-Fan ist und gleichzeitig auch mein Kollege. Einige von euch kennen ihn wahrscheinlich auch aus unserem Radioprogramm. Jens Vossen, herzlich willkommen.
Grüß dich, Julia, hallo.
Schön, dass du heute da bist.
Ja, also über Football quatschen machen wir ja sonst meist drüben in der Redaktion, ohne dass wir die Mikrofone anhaben. Das ist jetzt mal auch eine coole Situation hier.
Ja, mal was ganz anderes. Ja. Mir war schon von Anfang an klar, dass ich mit dir irgendwann unbedingt mal eine Folge machen möchte. Du bist nämlich so die einzige Person, glaube ich, die ich kenne, die einen Rhein-Fire-Sticker auf seinem Auto hinten drauf hat.
Ja, also auf jeden Fall hier auf der Arbeit. Privat kenne ich noch ein paar andere, aber jetzt hier bei den Kolleginnen und Kollegen, ja, das stimmt. Da war, als das neue Logo rauskam, jetzt als Rhein-Fire wieder in die LF gestartet ist, war auf einer Seite bei meinem Auto so ein schön viel Platz und da passte der genau hin. Deshalb musste das sein.
Sieht auch super aus. Also ich finde den Sticker mega. Einmal für alle Hörer zwei Sachen. Und zwar zum einen wird Jens Vossen gleich von mir Fossi genannt, damit sich keiner wundert. So nennen wir den hier in der Redaktion. Also wenn ich Fossi sage, dann rede ich von der Person, die mir gegenüber sitzt.
Und mir macht das gar nichts aus.
Ich habe ihn extra vorher gefragt, wie er genannt werden möchte und wir haben uns auf Fossi geeinigt.
Aber das ist passiert schon seit der Grundschule so. Also ist das für mich sowieso völlig gewöhnt.
Bietet sich aber auch an bei dem Nachnamen. Also da finde ich es bei mir ein bisschen schwieriger. In der Regel habe ich eigentlich keinen Spitznamen. Aber da bin ich auch okay mit. Mein Name ist kurz genug, um ihn so auszusprechen. Und die zweite Sache, es gibt in dieser Folge wieder ein Gewinnspiel für Karten für das nächste Heimspiel von Rhein-Fire. Aber dazu erzähle ich euch ganz am Ende noch ein bisschen mehr. Ich würde nämlich gerne, Fossi, mit dir erstmal über das Spiel am Sonntag reden. Das war ja so semi-gut, ja. Ne?
Es war ein großer Hype im Vorfeld. Ne? Endlich nach 18 Jahren spielt Rhein-Fire wieder da, wo damals alles angefangen hat. Auch wenn man schwer NFL Europe League und ELF miteinander vergleichen kann. Das waren ganz andere Hintergründe, finanziell, personell und so weiter. Aber haben wir gesagt, gut, okay, sind wir mal in dem großen Bums und gucken, was passiert. Das sah auch alles klasse aus. Aber sportlich war es schon eine verdammt zähe Geschichte und hat auch so alle so ein bisschen eingelullt. Ja, also was sonst an Stimmung hier in Duisburg herrschte, vor allen Dingen in den letzten zwei Jahren, wo wir ja verwöhnt gewesen sind durch Siege, es war diesmal eben nicht. Ne, es war sehr Defense-betont, die Offense haben beide nicht so performt, es hat lang gedauert, bis dann der mal erlösende Touchdown von Rhein-Fire kam, dann waren auch plötzlich alle 20.000 hellwach und es hätte ja durchaus noch ein Sieg passieren können, aber sie haben es eben nicht geschafft, das Ei nochmal in die Endzone zu tragen. Und vor allen Dingen zweimal vierte Versuche ausgespielt, bis zum Schluss versucht, gehofft und gebangt. Aber dann gab es halt mal jetzt für alle Fans so die ungewohnte Situation, dass man auch mal verliert. Also es war noch ein bisschen Sand im Getriebe. Und wenn man mal so liest, was im Internet jetzt so Sache ist, dann sage ich immer, ja, wir sind sehr verwöhnt, aber man muss auch mal klarkommen zu verlieren und trotzdem zum Verein halten und gucken, wie es jetzt weitergeht.
Ich wollte gerade sagen, also ich meine, einen Verlierer muss es eh bei jedem Spiel irgendwie immer geben und dann ist es jetzt halt mal Rhein-Fire gewesen. Was ich interessant fand, ich meine, das letzte Mal, dass Rhein-Fire gegen Wien, also gegen die Vienna Vikings gespielt hat, war ja im Championship-Game letztes Jahr, wo sie ja dann haushoch auch gewonnen haben gegen Wien. Jetzt das nächste Aufeinandertreffen letzten Sonntag. Und da habe ich mich echt so ein bisschen gefragt, was war denn da los? Also was glaubst du, woran lag das? Wie war die Stimmung?
Also zum einen ist natürlich an gerade aus Rhein-Fire-Sicht an so ein paar Positionen eine andere Mannschaft am Start. Mhm. Ne? Also wenn man sich überlegt, wie Herr Clark und Herr Tunga letztes Jahr noch als Duo performt haben, als Schlüsselposition, gerade was die Offense angeht, die eingespielt war, was wir nicht haben. Chad Jeffries ist, weiß Gott, kein schlechter Quarterback. Aber ich glaube, die Abstimmung passt noch nicht so, auch mit seiner O-Line, wenn man sieht, wie wenig Zeit der manchmal hatte, um einen Pass anzubringen. Der ist so viel selbst gelaufen, der hätte eigentlich auch Running Back spielen können. Ich habe schon gesagt, der hat einen falschen Vertrag unterschrieben. Wenn also ein Quarterback die meisten Rushing Yards im Spiel macht, dann läuft was noch nicht so ganz rund. Also das ist nicht, dass der Head Coach jetzt auch noch nicht vor Ort ist, aus familiären Gründen ist er nicht da. Der hat ja auch den Spirit in die Mannschaft getragen. Also man kann das nicht an ein, zwei Sachen festmachen. Mhm. Da zählt sicherlich das ein oder andere dazu. Es ist halt für uns jetzt gerade eine ungewohnte Situation. Situation, dass wir mal nicht direkt als haushoher Favorit und Sieger da über den Rasen spazieren. Aber immerhin in unserer Division, wir sind ja auf dem zweiten Platz, ne? Also das ist ja jetzt noch nicht so schlimm.
Ja, ganz so schlecht läuft's da nicht. Aber klar, ich finde schon, man merkt das jetzt, also letztes Spiel und auch davor, das erste Spiel dann, dass das Team sich, glaube ich, echt noch so ein bisschen finden muss einfach, ne? Also im ersten Spiel war das Ergebnis ja auch relativ knapp. Da haben sie zwar gewonnen, also rein Feier, aber es war ja trotzdem jetzt nicht, dass sie irgendwie haushoch gewonnen haben. Und klar, halt ein neues Team, ne? Wichtige Spieler, wichtige Positionen sind weggegangen, haben gewechselt, neue Spieler haben die Positionen besetzt. Ja, das ist, glaube ich, alles nicht so einfach. Aber wir beide wollten ja auch heute mal noch ein bisschen den Erklärbär spielen. Ich mag das Wort so gerne. Ich finde das sehr süß.
Früher haben auch manche bei Fosse noch Bär dahinter gepackt, weil das so eine sprachliche Ähnlichkeit zu der Figur aus der Muppets Show gewesen ist. So schlechte Witze habe ich nie erzählt und das ist auch mittlerweile in Vergessenheit geraten. Da bin ich ganz froh drüber.
Jetzt hast du mir was erzählt. Ich glaube, das werde ich auf dem Grillfest im Juli dann nochmal zutage bringen. Ja. Okay. Genau, also. So, wir beide lieben den Sport ja schon sehr lange. Also ich meine, wie lange bist du jetzt im Sport drin, im Football?
Fast von Anfang an. Also 1996 haben wir das erste Mal im damals noch alten Rheinstadion uns das erste Spiel von Rheinfire damals gegen die Scottish Claimers angeschaut. In der NFL Europe League gab es ja damals, glaube ich, nur 6 Mannschaften, von denen heute zwar wieder ein paar aufgetaucht sind, aber halt, wie gesagt, unter anderen Bedingungen. Also 96 ging es los, bis zum Ende vor 18 Jahren in Düsseldorf sind wir dabei gewesen. Zwischendurch gab es ja mal 2 Jahre auf Schalke, als das Stadion in Düsseldorf neu gebaut werden musste. Also das hat früh angefangen, infiziert durch einen Amerika-Urlaub, dass wir gesagt haben, wir gucken uns den Sport hier mal an und dann halt auch so vorher nicht viel durchgelesen, sondern im Stadion geguckt, hä, wo ist der Ball? Warum jubeln die jetzt? Was ist da jetzt passiert? Also wie viele das vielleicht heute auch machen, einfach durchgucken, schauen, wie funktioniert es denn eigentlich?
Ich wollte gerade sagen, wir beide hatten ja die Tage schon drüber gesprochen, dass sowohl du als auch ich ganz am Anfang eher in den Sport wirklich durch Gucken reingekommen sind. Ne? Also man versteht die Sportart deutlich besser, wenn man sich halt echt mal so 2, 3 Spiele einfach anguckt. Und natürlich kann man sich dazu dann auch ein bisschen was durchlesen, irgendwie im Internet oder so. Oder hat halt einen Kumpel oder so neben sich sitzen, der schon Ahnung hat und einem das erklären kann. Das ist immer ganz nett. Das habe ich vor 2 Jahren, als hier in der MSV-Arena das Championship-Game war, da war ich mit 2 Freunden da, unter anderem mit meiner besten Freundin. Und sie hat gar keine Ahnung von Football. Und dann habe ich ihr wirklich 3 Stunden lang das ganze Spiel über diese Sportart erklärt. Aber ich muss sagen, also das war ihr erstes Footballspiel. Wir sind da raus und sie findet die Sportart jetzt voll cool. Also hat funktioniert.
Ich habe jetzt nach dem Spiel am Sonntag auch im Internet so ein paar Reaktionen gelesen, wo Leute, die mit dem Sport bis jetzt noch nichts am Hut hatten, auch geschrieben haben. Sie fanden es, obwohl wir verloren haben, trotzdem geil. Mhm. Und das ging mir halt damals auch so, weil es nicht nur die Wirkung des reinen Sports ist, der da auf dem Rasen passiert, sondern eben dieses Gesamtpaket aus allem, was drumherum ist. Also der für mich auch sehr entscheidende Entertainment-Faktor, dass da Musik während des Spiels läuft, die Cheerleader tanzen, du hast vor dem Spiel was und vor allen Dingen, es ist familien- und fanfreundlich.
Komplett.
Man hatte da nie Angst, nach dem Spiel von den gegnerischen Fans einen auf die Omme zu kriegen. Also dieses Gesamtpaket hat mich damals schon überzeugt und dass dann halt der Sport auch eine wahnsinnige Spannung entfalten kann, wenn es cool läuft und eine Stimmung, das führt alles so zusammen. Ne?
Ja, ich wollte gerade sagen, also gerade dieses, es ist immer friedlich irgendwie bei den Spielen. Gerade in Deutschland hat man natürlich diesen Vergleich zum Fußball und ich muss ehrlich sagen, also hätte ich jetzt kleine Kinder, habe ich zwar nicht, aber hätte ich hypothetisch, weiß ich nicht, ob ich mit meinen kleinen Kindern unbedingt ins Fußballstadion gehen würde, so mit den Ultras, die es da gibt, aber ich würde mir überhaupt keine Sorgen machen, mit denen zum Footballspiel zu gehen, weil das halt immer total gesittet alles abläuft irgendwie und ja, wie du schon meintest, dieses Drumherum, alles in so eine ganz große Familie irgendwie, habe ich auch das Gefühl. Und ich meine, es ist ja ein Riesenteam, ne? Also nicht nur von den Spielern, sondern auch vom Staff, die ja im Hintergrund sind, also sei es Coaches, Ärzte, irgendwie Leute, die da organisieren, links, rechts laufen. Da sind so viele Menschen, die dazu beitragen, dass dieses Spiel funktioniert, dass dieser Tag irgendwie zustande kommt, damit dann halt 20.000 Leute im Stadion sich das angucken können und nochmal ganz viele von zu Hause ja auch. Ne?
Da brauchst du auch so viele Leute, sonst würde das gar nicht funktionieren. Und welche, die das auch mit Herzblut machen, weil du verdienst dir da jetzt nicht irgendwie einen goldenen Hintern, wenn du da hilfst. Das machen viele auch sogar ehrenamtlich, um dabei sein zu wollen, weil sie Spaß dabei haben, den Verein zu unterstützen.
Ja.
Nicht, um da irgendwie zu sagen, oh, da greife ich mir nebenbei noch ein bisschen Geld ab. Das wäre illusorisch.
Ja, also wir versuchen ja mit dem Podcast auch so ein bisschen Leute vielleicht noch zum Sport zu bekommen, die bis jetzt noch nicht so vertraut mit American Football sind. Also ich freue mich natürlich auch über jeden Hörer, Hörerin oder Fan, der schon im Sport drin ist und vielleicht auch einfach Rheinfire-Fan ist oder Football-Fan generell. Aber ich finde, wenn man neu in diesen Sport kommt, dann wirkt das alles erstmal immer so ein bisschen chaotisch, glaube ich, wenn man sich so ein Spiel anguckt. Zumindest ging es mir am Anfang so, dass ich mir so dachte, was machen die da eigentlich? Da läuft irgendwer mit einem Ball durch die Gegend, der wird geworfen und auf einmal jubeln alle. Das hat ja aber schon sehr viel System. Also, ne, da ist ja sehr, sehr viel Taktik vor allem auch dahinter. Das ist auch ein sehr mentaler Sport, würde ich sagen. Also, es wirkt ja erstmal sehr körperlich, weil da halt auch viele große Leute dabei sind. An der Stelle einmal das beste Zitat, was ich zum Sport Football je in meinem Leben gehört habe, war, das ist wie Schach auf dem Rasen mit Kühlschränken.
Genau. Gut, dass du es jetzt sagst. Das wäre jetzt auch meiner gewesen. Die Football-Fans kennen diese Phrase, ihr seid Ewigkeit, aber so kann man es vergleichen. Ja. Unheimlich komplexes Regelwerk, ganz viele verschiedene Spielzüge, die alle im Kopf haben müssen. Also so einfach, tump und brutal, in Anführungsstrichen, das manchmal auf dem Rasen wirkt und man meint, naja, die müssen nur laufen irgendwo gegen, die haben nicht viel in der Birne. Irrtum, genau das Gegenteil ist der Fall. Da sind alles hochintelligente Menschen, die sich eine ganze Menge merken müssen, um das so umzusetzen, wie die Trainer sich das ausdenken.
Ich wollte gerade sagen, also da ist echt Köpfchen dahinter. Allein wenn du dir mal die Pläne anguckst, mit der die an der Sideline stehen, wo die Spielzüge dann mal noch aufgelistet sind, ne, und irgendwie notiert sind oder aufgezeichnet, die sind ja, das ist größer als DIN A3. So gefühlt. Ja. Also die Dinger sind ja riesig und
Und ich glaube, das ist auch immer nur ein Ausschnitt dessen, was sie sich als Play-Call für das Spiel jetzt für die Mannschaft vorgenommen haben. Das ist nicht alles. Da gibt's noch Bibliotheken dahinter.
Ne? Ich glaube auch, da gibt's wahrscheinlich so einen ganzen Raum mit irgendwelchen Ordnern oder Büchern oder so, wo einmal irgendwie alles niedergeschrieben ist. Weil im Kopf behalten, die ganzen Sachen ist schwierig. Auch ich selbst kenne jetzt nicht jeden Spielzug auswendig.
Oh Gott, das will ich auch nicht. Ne?
Genau, also das übersteigt auch ein bisschen meine Kompetenzen. Aber um den Sport zumindest, wie er funktioniert, mal für alle zu erklären. Also fangen wir mal ganz simpel an. So ein Footballfeld, das sind ja 100 Yards und ist unterteilt in immer 10 Yard-Abschnitte. Ne? Also 10 mal 10 Yards gleich 100, dafür reichen meine Mathekenntnisse immerhin noch aus. Also viel weiter schaffe ich es dann nicht, aber dafür reicht's. Und genau, am Ende gibt's dann immer noch die Endzone auf jeder Seite. Also jedes Team hat eine Endzone oder Endzone, wie man im Englischen ja sagen würde, die auch nochmal 10 Yards lang ist. Und Ziel des Spiels ist es, den Football in die Endzone des Gegners zu bringen und das gegnerische Team auch daran zu hindern, das Gleiche in der eigenen Endzone zu vollbringen. Ja, also den Football immer bis nach ganz hinten reintragen, dann gibt's einen Touchdown.
So, und das kann man dann entweder machen, indem man den Ball trägt oder indem man ihn wirft, also indem man ein Laufspiel oder ein Passspiel macht. Und die Mannschaft, die jetzt gerade im Angriff ist, die nennt man Offense. Und die Mannschaft, die verteidigen muss den Angriff, ist die Defense. Also jede Mannschaft hat Jungs, die nur für die Defense auflaufen meist. Und eine andere der andere Teil ist halt der Offense-Teil. Und man hat jetzt, um im Spiel zu sein, immer erstmal, wenn der Angriff auf den Rasen kommt, 4 Versuche, um auf diesem Feld 10 Yards zu überbrücken. Das macht man also entweder, man denkt sich aus, wir laufen, der Quarterback ist sozusagen der Spielmacher, der sagt, pass auf, wir spielen den Spielzug. Das heißt, ich übergebe dir den Ball, du versuchst zu laufen, die Defense versucht ihn zu blockieren, oder der Quarterback sagt, pass auf, wenn ich den Ball kriege, dann werfe ich den zu dir da hinten hin, du läufst eine gewisse Route, die vorgeplant ist, schnappst den Ball und läufst weiter, im Idealfall. Da wird er natürlich auch gestoppt. Hat man nach den 4 Versuchen diese 10 Yards überwunden, gibt's neue 4 Versuche, um wieder 10 Yards zu überwinden. Das ist der Idealfall. Wenn du es nicht schaffst, in 4 Versuchen diese Strecke von 10 Yards irgendwie mit dem Ball weiter nach vorne Richtung Endzone zu kommen, dann bist du entweder nah genug dran, um ein Tor zu schießen, oder du bist viel zu weit weg, dann pantest du, schießt den Ball sozusagen in die gegnerische Hälfte und die andere Offense darf wieder anfangen. Wenn man diese Basis mal so ein bisschen verstanden hat, das braucht so 2-3 Spiele, dann ist das eigentlich schon ein gutes Grundwissen, um das Spiel relativ gut zu verstehen und verfolgen zu können.
Auf jeden Fall. Also du hast ja gerade auch von durchs Tor schießen gesprochen. Das Field Goal nennt sich das ja. Wir können ja einmal über die Punkte auch reden. Also Touchdown, habe ich ja gerade schon gesagt, sind 6 Punkte erstmal in der Regel. Dann hat man 2 Optionen, wenn man einen Touchdown gemacht hat. Die eine Option ist, ein Extrapunkt, PAT, also Point After Touchdown, zu schießen. Das sind dann diese gelben Stangen, die da stehen. Und da muss man dann einfach nochmal den Ball durchkicken, durchschießen. Dann gibt es 7 Punkte, also ganz klassisch haben ja auch viele Leute im Kopf 7 Punkte für einen Touchdown, das sind aber eigentlich 6 plus 1. Oder zweite Option ist, nochmal 2 Punkte gut zu machen, um dann auf 8 insgesamt zu kommen, und zwar mit einer Two-Point-Conversion. Also nochmal einen zweiten Touchdown hinterher, aber von, ich glaube, 5 Yards vor der Endzone sind es, ist sehr knapp vor der Endzone.
Sehr knapp, also du machst nochmal halt einfach entweder einen Pass oder einen Laufspielzug aus dieser Entfernung. Wenn sich jetzt jemand fragt, woran entscheidet man das, welche Version man denn macht, das ist dann meist die Trainerentscheidung, also die Headcoach-Entscheidung, ist manchmal eine sehr taktische Geschichte, die vom Spielstand abhängig ist. Brauchen wir jetzt sicher mal 2 Punkte Vorsprung? Das könnte hinterher entscheidend sein. Wir haben jetzt zum Beispiel am vergangenen Sonntag die Vienna Vikings schon beim ersten Touchdown direkt versucht. Wir waren erst ein paar Minuten im Spiel und alle gucken sich an, warum machen die das denn jetzt schon?
Die wollten den Vorsprung haben und dann sind sie kläglich gescheitert.
Alle Two-Point-Conversions, die sie in diesem Spiel gemacht haben, haben nicht funktioniert. Also man ist da nie sicher. Also ein Field Goal ist fast manchmal sicherer, als eine Two-Point-Conversion zu spielen. Da ist immer das Risiko größer, dass eben Ball abgefangen, geblockt oder du die Distanz nicht schaffst. Wenn die Kicker gut drauf sind, ist das Field Goal manchmal sicherer, aber halt nur ein Punkt. Ne?
Genau, also so eine Two-Point-Conversion ist schon ein höheres Risiko und ich würde jetzt auch mal behaupten, es wird häufiger noch der Extrapunkt eher gekickt, als dass eine Two-Point-Conversion gemacht wird. Also das ist halt wirklich eine sehr, also es passiert schon auch häufiger, zum Beispiel jetzt ja mehrmals im Spiel am Sonntag gegen Wien oder von Wien dann durchgeführt, um halt diesen Vorsprung zu bekommen oder um halt jemanden noch irgendwie aufholen zu können, die Punkte aufholen zu können, ne? Weil man dann halt einfach noch mal mehr bekommt, also 8 insgesamt. Aber klar, wenn das nicht funktioniert, dann bleibt man bei seinen 6 Punkten vom originalen Touchdown stehen. Also keine 7, keine 8, sondern nur 6. Das ist natürlich immer das Risiko, was man dann mitnimmt. Und ansonsten Field Goal und durch die Stangen kicken, da kann es auch 3 Punkte für geben.
Genau, wenn du im Spiel halt nicht schaffst mehr die 10 Yards und bist aber so weit Richtung Endzone schon, dass du es zwar nicht mehr bis zum Touchdown schaffst, aber dir Punkte sichern willst, dann sagst du aus der Entfernung, lassen wir unseren Kicker auch ran, der trifft auch von hier den Ball zwischen den Stangen und sichern uns 3 Punkte, die wir dann schon mal sicher auf dem Scoreboard haben.
Genau, wer sich dran erinnert, letzte Folge mit Sebastian van Santen, Kicker von Rheinfire, das ist dann sein Job, das Field Goal zu schießen und genau, einmal den Ball durch die Stangen zu kicken, dann zeigen die Schiedsrichter ja an, entweder Hände nach oben oder Hände so seitlich in eine T-Form quasi, ob der Ball durch ist oder nicht. Ich finde immer im Fernsehen, obwohl auch eigentlich in live auf dem Spielfeld, sieht es manchmal so aus, als wäre er vorbei, ist aber eigentlich durch oder andersrum.
Du hast das Dreidimensionale beim Fernsehen, wie oft ich da auch schon gesessen habe und gesagt, wo ist er denn? Aber selbst manchmal im Stadion, aus jeder Blickwinkel, wo du sitzt, musst du gucken, was machen die Schiris jetzt, die da unterm Tor stehen, für ein Zeichen, ist er getroffen oder ist er nicht getroffen? Und selbst so ein Field-Goal-Versuch, vielleicht noch zur Erklärung, wird ja auch versucht, von dem gegnerischen Mannschaftsteil von der Defense noch zu verhindern. Das hat ja auch bei einem unserer Field-Goal-Versuche geklappt. Da ist er nämlich geblockt worden. Also da war der Schuss von Herrn van Santen auch nicht ganz so hoch. Da kam die gegnerische Defense noch dran, hat den geblockt und dann war natürlich nichts mit Punkten. Auch das kann passieren.
Genau. Und jetzt lass mal über das Szenario reden. Also man hat den Versuch, die 4 Versuche, um jetzt 10 Yards zu schaffen. Das nennt sich übrigens ein Down. Also deswegen sagen viele, also da sieht man immer unten rechts First Down, Second Down, Third Down, Fourth Down und dann halt so und so viele Yards, wie noch zu machen sind. Von den 10, die man ja am Anfang überbrücken sollte oder hinter sich lassen sollte. Und dann sind wir beim 4. Down, ne, beim 4. Versuch von 4 und uns fehlen aber noch ein paar Yards. Und dann, wie gesagt, hast du halt die Option, zum Beispiel ein Field Goal zu schießen. Oder, was natürlich auch viele machen, wenn sie einfach noch sehr weit weg sind von der Endzone, ist ja zu punten. So, und für den Punt, der Fossi hat ja gerade erklärt, es gibt die Offensive und die Defensive, also Offense und Defense. Es gibt aber auch noch das Special Team. Das sind ein paar besondere Charaktere oder Spieler, die halt, aber es ist ja so, die halt sehr spezielle Aufgaben einfach haben und nicht das ganze Spiel lang auf dem Feld stehen. Das hatte Sebastian ja letzte Woche in der Folge auch erzählt. Er muss halt dann performen in dem einen Moment. Also er braucht halt nicht die Kondition, die er beim Fußball hatte, dass er irgendwie 3 Stunden am Stück da rennen muss. Aber er muss halt in dem Moment, wo er als Kicker dann zum Beispiel aufs Feld kommt, muss er halt performen. So, und die Panther, ne, bei einem Punt versuchst du ja den Ball so weit weg wie möglich zu schießen für das gegnerische Team, damit die halt möglichst weit hinten wieder anfangen müssen. Also damit die den möglichst größten Weg bis zu ihrer oder bis zu der Endzone haben. Und und dann ist ja erstmal das gegnerische Team dran nach so einem Punt.
Also der Punt ist ja sozusagen, du gibst das Angriffsrecht in dem mit dem Spielzug wieder ab und versuchst halt dem gegnerischen Team eine relativ ungünstige Position für ihren neuen Angriff Angriff zu verschaffen, indem eben der Ball weit gekickt wird. Meist, wenn es gut ist, läuft es darauf hinaus, dass der Ball in der Endzone landet und dann ist das ja, das heißt dann automatischer Touchback. Dann wird der Ball von den Schiedsrichtern auf der 20-Yard-Linie der gegnerischen Mannschaft positioniert. Ab da müssen die dann anfangen, wieder ihre ersten 4 Versuche zu spielen.
Genau, und wenn der Ball aber nicht weit genug gekickt oder gepuntet wird für diesen Touchback, ne, also einmal bis hinten in die Endzone, dann gibt es ja einen Punt-Returner aus dem gegnerischen Team. Und der hat auch 2 Optionen. Der darf ja zum einen entweder, muss er ein Handzeichen geben mit der Hand, dass er den Ball fängt und dann stehen bleibt. Oder die zweite Option ist, er gibt kein Handzeichen, fängt den Ball und versucht dann mit dem Ball so weit wie möglich nach vorne zu kommen, mhm, ne, um einfach die Chancen nochmal zu erhöhen. Und da habe ich schon Sachen in meinem Leben gesehen. Also ich werde das nie vergessen. Ich habe ja einmal wirklich die große Ehre gehabt, in Boston beziehungsweise in Foxborough in den USA mir ein Spiel der Patriots gegen die New York Jets live ansehen zu dürfen im Stadion. Was
richtig cooles NFL-Spiel.
Absolut. Also erstmal,
da bin ich neidisch, ja.
Ja, also erstmal, ich glaube, es war wirklich der geilste Tag meines Lebens und muss aber das dazu sagen, das Spiel war arg langweilig tatsächlich. Also stand die ganze Zeit 3-3, heißt jede Mannschaft hatte einen Field Goal geschossen. Es waren, ich glaube, -2 Grad oder so. Ich hatte von allem 2 an. Ich hatte 2 Mützen, 2 Pullover, 2 Hosen, 2 Socken, 2 alles an, 2 Jacken und mir war trotzdem so kalt an diesem Tag. Und dann 20 Sekunden vor Ende haben die New York Jets gepuntet. Der Punt-Returner von den Patriots hat den Ball gefangen und ist mit dem Ding von hinten einmal komplett durch in die Endzone gelaufen und hat halt noch einen Touchdown gemacht.
Hat's durchaus damals bei Rheinfeierzeiten in der NFL Europe League, ich weiß jetzt gar nicht, ob es in der ELF schon einen Punt-Return gegeben hat, keine Ahnung. Es gab aber schon Kick-Off-Punt-Returns, also wenn so ein Spiel wieder nach einem Punkt oder nach einem Touchdown oder nach der Halbzeit damit losgeht. Das ist natürlich spektakulär, ja. Fast am Ende des Feldes hat einer den Ball geschnappt und dann wird so cool geblockt und der hat so viel Speed in den Beinen, dass der komplett durchrennt bis zur eigenen Endzone, um da den Touchdown oder zur gegnerischen Endzone, um da den Touchdown zu machen. Es sieht geil aus, aber es passiert relativ selten.
Ja, aber wenn es dann mal passiert, umso cooler fallen. Ich meine, je nachdem rennen die ja wirklich 90 bis fast 100 Yards dann einfach mal durch. An allen anderen Spielern vorbei, ne, werden irgendwie noch, also die eigenen Teammates versuchen ja auch noch, das gegnerische Team dann so wegzublocken, damit der Punt-Returner einfach schön durchlaufen kann. Andere Sache, mir ist gerade aufgefallen, ich habe die ganze Zeit hier gerade von ungefähr 3 Stunden Spiel gesprochen. Das ist meine grobe Schätzung immer für so ein Footballspiel, weil für alle, die Zeiten nicht kennen, ein Footballspiel besteht aus 4 Quartern und jedes Quarter ist 15 Minuten lang.
Reine Spielzeit.
Die Zeit wird aber sehr oft angehalten. Mhm. Das ist nämlich ein bisschen anders als im Fußball. Und zwar alleine schon wird die Zeit angehalten, da gibt's ja auch eine Sideline, eine Außenlinie und das nennt sich, wenn man über die Linie des Feldes drüber kommt, also da, wo so die restlichen Teamkameraden und die Coaches an der Seite stehen, das ist out of bounds. Und wenn man da während eines Spielzugs zum Beispiel hinkommt, dann wird die Zeit angehalten und dann geht ja wieder der nächste Spielzug los. Und deswegen, also ich persönlich rechne immer so ein Quarter, wie gesagt, reine Spielzeit 15 Minuten. Ich rechne in meinem Kopf immer knapp 45 tatsächlich und dann komme ich halt auf 3 Stunden am Ende.
Je nachdem, es kann ja dann auch mal, es kann so viele Sachen passieren. Ja. Manchmal ist dann auch ein Spielzug zu Ende und dann ist irgendwas nicht den Regeln entsprechend passiert. Sei es irgendjemand hat einen Foul begangen, was es im American Football auch geht, oder sich falsch den Regeln entsprechend verhalten. Dann werfen die Schiedsrichter, von denen es ja auch mehrere gibt, so gelbe Flaggen auf den Rasen. Dann weiß man schon, okay, irgendwas war nicht ganz richtig. Die Schiris beraten sich. Das dauert dann schon mal eine Zeit. Dann wird der Schiedsrichter übers Mikrofon, sagt er dann, wie die Entscheidung fällt, welche Strafe es gegen welches Team gibt. All das bei angehaltener Uhr. Und je nachdem, wie oft das passiert, war jetzt am vergangenen Sonntag gerade in der ersten Hälfte, in den ersten beiden Quartern, gab es viele Strafen. Dann dauert sowas schon mal. Also man muss Zeit mitbringen. Ne? Das ist ja auch viele, die so vom Fußball kommen, sagen, boah, schon wieder passiert nichts. Die stehen schon wieder, haben ja gerade mal 30 Sekunden sich bewegt. Das ist halt aufgrund der Regeln. Und der Sache ist das halt so. Die Uhr stoppt und dann bauen sie sich wieder auf und dann geht's wieder weiter. Aber so hat man eine schön lange Zeit im Stadion. Also
auf jeden Fall. Also ich muss sagen, ich finde es dann live im Stadion oder auf dem Feld immer noch ein bisschen, ja, was heißt angenehmer, aber ich finde, da merkt man diese Unterbrechungen nicht so extrem. Wenn ich so alleine zu Hause sitze und im Fernsehen dann irgendwie ein Spiel gucke oder im Stream, da merkt man das schon mehr, weil ja auch oft dann einfach Werbung kommt, also Werbeunterbrechungen.
Ja, und es kommen immer dieselben Spots, die man schon 50.000 Mal gesehen hat.
Genau. Die kann man dann auf jeden Fall mitsprechen. Aber ich nutze nutze die Zeit immer, um mich mit anderen Leuten auszutauschen, also mit Freunden, die auch gerade das Spiel gucken oder mit meinem Vater zum Beispiel, der mittlerweile auch sehr viel American Football tatsächlich guckt und genau, und schreibe dann einfach immer mit denen und tausche mich halt so übers Spiel aus, also das geht ganz gut und ich finde das eigentlich auch, also das gehört halt zu den Regeln, dass da die Zeit angehalten wird, ne? Aber es ergibt ja auch Sinn, generell zur Zeit andere Sache vorher, Schiedsrichter, weil du hast ja gesagt, Schiedsrichter werfen Flaggen, diese gelben Flaggen dann vor allem, die sieht man ja häufiger mal durch die Gegend fliegen. Es gibt sehr viele Schiedsrichter beim American Football, also es gibt viele Nebenschiedsrichter und dann einen Hauptschiri, das ist auch der Referee, der da die Ansagen, die Durchsagen im Stadion immer macht, was jetzt Sache ist, welche Strafe es gibt, und Strafen gibt's viele verschiedene, also von 5 Yards zurückgehen, 10 Yards, 15 Yards, 20 Yards zurückgehen, das gibt's oft, oder aber auch, dass die Distanz zur Endzone halbiert wird für das Team, was gerade angreift. Also wenn jetzt zum Beispiel, ne, die Offensive, also Rheinfire greift gerade an und die Defensive macht einen Foul, und zwar wirklich auch, also es gibt viele Fouls so im unsportlichen Verhalten, und gerade unsportliches Verhalten wird sehr, sehr hoch bestraft, würde ich mal sagen, ne, ist auch zu Recht natürlich, und da kann es dann schon mal sein, dass wenn die Defense da die Offensive foult, dass die Offensive dann statt, ja, 40 Yards von der Endzone nur noch 20 Yards von der Endzone entfernt ist, weil die Distanz halbiert wird.
Es ist halt hier, weil es eben bei diesem Sport sehr auf Raumgewinn, um Punkte zu machen, ankommt, ist halt Raumverlust eine der effektivsten Strafen, dass du sagst, okay, nee, du gehst jetzt mal wieder schön zurück, weil du dich doof verhalten hast, ist das mehr Strafe, als im Fußball jetzt einer eine rote und eine gelbe Karte bekommt. Das ist halt ganz andere Art der Bestrafung, die jetzt bei so einem Sport einen eher trifft, als zu sagen, hier, ne, Pappe, gelbe und rote Karten gibt's ja beim American Football in dem Sinne gar nicht. Ja. Es gibt halt Raumstrafen als Mittel, oder gut, ich habe selten erlebt, dass mal Spieler vom Platz gestellt worden sind. Da muss schon was ganz Übles passiert sein, aber das kommt jetzt nicht so häufig vor.
Nee, ich hatte kürzlich mal ein Spiel gesehen, aber da weiß ich leider nicht mehr, welches das war. Da hatte ein Spieler der Defense, hat so drauf angelegt und war die ganze Zeit am Faulen und ist immer vorne mit in die Gruppe an Menschen, an Spielern reingesprungen und hat, also total unsportlich gewesen, und das hat er irgendwie, ich glaube, 3-mal gemacht oder 2-3-mal, und hatte schon der Schiedsrichter irgendwann gesagt, so, ey, mach das nicht, wenn du es nochmal machst, dann fliegst du vom Platz, und hat das nochmal gemacht, und dann hat der Schiri gesagt, ja, das ist jetzt aber wirklich deine allerletzte Warnung, und da saß ich davor und dachte mir so, schick ihn doch einfach runter, also irgendwann ist nochmal gut, ja, weißt du, aber klar, natürlich.
Ja, auch da bei dem Sport prallen manchmal Hitzköpfe aufeinander. Ja. Ne, das ist dann der Sport, aber es ist also nicht so wie beim Eishockey. Ich glaube, beim Eishockey, da wird häufiger mal ordentlich Randale auf dem Feld gemacht. Das ist beim American Football Gott sei Dank jetzt nicht so der Fall.
Nee, da wird sich, also es kann schon auch mal passieren, dass sich da ein paar Leute mal kloppen oder etwas näher kommen, aber eher selten, weil das schon auch immer ein hohes Risiko für dein Team ist, ne? Weil wenn du selber für eine Strafe verantwortlich bist, beeinflusst du damit ja das komplette Team, und ich glaube, da fühlt man sich schon so ein bisschen doof mit einfach, ne? Wenn du dann dafür verantwortlich bist, dass jetzt irgendwie dein ganzes Team darunter leidet und zum Beispiel das gegnerische Team dann doch wieder Punkte erzielt oder so.
Ja, nee, das will sich keiner hinterher auf die eigene Fahne schreiben, dass man selber schuld daran war, dass die Teamleistung in den Boden gegangen ist. Ist ja jetzt auch so, dass jetzt nach der Niederlage am vergangenen Sonntag, das, was man an Pressestimmen aus Mannschaftsseite hört, ist jetzt nicht so nach dem Motto, der Quarterback war kacke, die Snaps waren doof, sondern wir haben als Offense halt doof gespielt, ne? Da gibt keiner, nie jemand einem Einzelnen die Schuld. Das ist immer eine Mannschaftsleistung, die auch, wenn es schlecht gelaufen ist, immer als Grund herhält. Da wird nie mal jemand alleine verantwortlich gemacht, sondern da zählt schon der Mannschaftsgedanke auch dabei.
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, der Quarterback kann absolute Weltklasse sein, aber wenn deine Offense nicht funktioniert, die Offensive richtig, dann bringt dir auch ein Weltklasse-Quarterback überhaupt nichts in der Regel. Ne, da muss halt wirklich das ganze Team einfach zusammenspielen. Eine weitere Info habe ich auch noch bezüglich Spielregeln und Ablauf, weil wir vorhin über Zeitanhalten gesprochen haben. Jedes Team hat natürlich auch Timeouts, ne, um sich mal zu besprechen. Im Football ist das so, dass jedes Team 3 Timeouts pro Halbzeit hat. Also eine Halbzeit sind dann halt 2 Quarter. Ne, so ganz berühmt aus dem Super Bowl zum Beispiel, aus der NFL, kennt man ja dann auch die Halftime-Show, also die Halbzeitshow. Heißt, die ist zwischen 2. und 3. Quarter natürlich. Und wie gesagt, deswegen pro 2 Quarter jedes Team 3 Timeouts.
Ne, meistens 30 Sekunden lang.
Genau.
Sagen die Schiedsrichter, 30 Second Timeout. Das ist dann die Zeit, wo meistens im Fernsehen dann mal eben Werbung gezeigt wird. Im Stadion tanzen die Cheerleader, wird einem auch nicht langweilig, läuft Musik. Also sowohl, wo man es guckt, passiert dann halt in der Zeit immer irgendwas.
Ich wollte gerade sagen, es ist auf jeden Fall immer irgendwas zu tun tatsächlich. Also mir ist es einfach schon aufgefallen, wenn ich im Stadion bin, dass ich oft dann während dieser Unterbrechungen wirklich einfach nochmal so die letzten ein, zwei Spielzüge Revue passieren lasse oder halt mit der Person neben mir irgendwie drüber rede oder so, dass man nochmal so, oh, das war jetzt aber gerade gut oder das war nicht so gut oder so. Oder irgendwie einfach, man kriegt die Zeit schon rum.
Auf jeden
Fall. Sagen wir es mal so.
Ja. Und, man kann zur Toilette gehen im Stadion, man kann versuchen, sich was zu trinken und zu essen zu holen. Alles ist machbar, um diese Zeit zu überbrücken, obwohl in der Timeout-Zeit 30 Sekunden, naja, Toilette vielleicht, wenn es nötig ist, Essen, Trinken, schon schwieriger.
Ja, da muss man schon sehr schnell sein.
Ja, ja, ja.
Ich habe eigentlich auch noch ein paar andere Sachen, die man erklären könnte, aber ich bin mir nicht sicher, wie tief wir ins Thema reingehen sollen.
Ich wollte gerade schon mal sagen, wer jetzt relativ neu im Thema ist und gerade jetzt schon von unseren Erklärungen sagt, um Gottes Willen, wie geht das alles? Man muss dazu noch sagen, im Stadion wird auch immer noch erklärt.
Ja.
Also ne, das ist auch anders als in anderen Sportarten. Du hast da einen Stadionsprecher, der jetzt nicht nur vor dem Spiel und danach und zwischendurch mal sagt, wer falsch geparkt hat, sondern da werden auch halt Spielzüge erklärt, warum jetzt was so ist, warum der Schiedsrichter so entscheidet, warum es jetzt Raumverlust gibt oder wie viel Raum gewonnen wurde. Also man wird da auch an die Hand genommen von den Stadionsprechern und durchs Spiel geleitet, sodass man auch darüber ein bisschen am Ball bleiben kann. Zu tief, glaube ich, ist immer schwierig, ne? Für uns Leute, die sich schon auskennen, das so zu halten, dass jetzt bei jenen, die uns zuhören, die noch nicht so Bescheid wissen, sagen, oh Gott, was will ich hier? Nee, ich bin total verwirrt. Also guck mal, was wir noch haben, das ist nicht...
Ja, es sind dann, es sind schon sehr spezielle Sachen jetzt, glaube ich. Ich denke mal, da kommt es einfach auch ein bisschen drauf an, dass wir Feedback von den Hörern einfach mal bekommen, wie viel Input da denn noch benötigt wird, wie viel Information irgendwie zum Spiel generell. Mhm. Und dann könnte man darüber nachdenken, zusammen mit Fossi vielleicht auch nochmal so eine zweite Erklärbär-Folge zu machen, je nachdem, was ihr alles haben wollt. Weil ich meine, jetzt so ein paar Sachen, also man kann ja nicht nur 6 Punkte für einen Touchdown und 3 Punkte für einen Field Goal bekommen, man kann ja auch 2 Punkte bekommen.
Ein Safety kannst du machen,
genau.
Das ist auch noch ein weiterer Ausdruck, das ist auch noch drin, ja, das stimmt. Ja.
Das passiert eher selten, würde ich aber sagen, das sind dann eher so Sonderausnahmen, wenn zum Beispiel die Defense einen Spieler der Offense in seiner Endzone zu Boden bringt, so, dann gibt es 2 Punkte, das nennt sich Safety, das, wie gesagt, passiert ja eher nicht so oft, würde ich sagen.
Nö, also in dieser Saison habe ich es noch nicht erlebt, ist ja auch noch relativ jung und in der letzten weiß ich jetzt auch nicht, ob es in der eigenen, manchmal so, man behält ja auch nicht alles irgendwie, aber ja, also zumindest die Möglichkeit gibt es, auch wenn die mit diesen 2 Punkten und dem Safety jetzt nicht so häufig passiert, aber man könnte damit Punkte machen, ja.
Ja, also was tatsächlich aber relativ häufig passiert, würde ich sagen, ist Delay of Game, nennt sich das. Das ist auch eine gelbe Flagge, die dann geworfen wird für halt, wie gesagt, ein Delay of Game, also eine Verzögerung des Spiels. Und da geht es nämlich darum, dass ein Spielzug innerhalb von 40 Sekunden durchgeführt werden muss. Da läuft hinten auch so eine ganz große Uhr mit, wo jeder der Spieler das eigentlich drauf sieht, wie lange sie noch haben. Also 40 Sekunden oder beziehungsweise nach einer Spielunterbrechung innerhalb von 25 Sekunden. Und wenn diese Zeit auf null runtergelaufen ist, dann ist es, wie gesagt, eine Verzögerung des Spiels. Dann wird eine gelbe Flagge geworfen und dann geht's für das angreifende Team 5 Yards nach hinten. Mhm. Ich habe das auch schon taktisch gesehen, also dass Teams das taktisch angewendet haben tatsächlich, um sich daraus einen Vorteil ziehen zu können. Das finde ich immer sehr interessant, wenn das dann doch mal passiert, weil erstmal gehst du ja 5 Yards nach hinten. Ich glaube, das ist dann vielleicht eher so ein, okay, wir schießen danach ein Field Goal und wir wollen halt unseren Kicker, der schießt die besten Field Goals aus 35 Yards Entfernung und deswegen packen wir den genau auf die 35 Yard Linie oder so. Ne, dass man da so ein bisschen sich, glaube ich, selber aussuchen kann, wo es jetzt hingeht. Aber grundsätzlich sollte man gucken, dass man den Ball los wird, bevor die Uhr abgelaufen ist.
Es ist so viel, was alles mit Taktik zusammenhängt bei dem Spiel. Da ist wenig, was wirklich zufällig passiert, sondern vieles ist wirklich gewollt vorher und geplant. Auch wenn vor einem Spielzug sich die beiden Mannschaftsteilen, da wo der Ball hingelegt wird, gegenüberstehen, damit der neue Spielzug anfangen kann. Die sind da bereit. Dann wird ja auch rumgezuckt und geruckelt, um möglichst jemand aus dem gegnerischen Team dazu zu bewegen, sich zu früh zu bewegen. und dann heißt das zum Beispiel Abseits. Das ist aber ganz was anderes als im Fußball zum Beispiel. Wird auch bestraft. Kommt auch häufig manchmal vor. Da zuckt einer zu früh über die gedachte Linie, da wo der Ball ist, drüber zum anderen Mannschaftsteil. Kommt auch vor. Ne? Da fliegen auch die Flaggen, wird auch bestraft. Das sind so Strafen, die man häufiger mal hört, die dann auch mit Raumverlust bestraft werden dann.
Ja, an der Stelle nochmal ein Fachbegriff zu dieser gedachten oder imaginären Linie, die du gerade beschrieben hast, wo der Spielzug dann ja immer startet. Line of Scrimmage heißt die. Also falls ihr das mal hört, das ist wie gesagt diese gedachte Linie, an der dann der Spielzug startet, wo sich die Teams gegenüberstehen, und die sollte man erstmal nicht überschreiten, bis halt der Ball gesnappt wurde. Ne? Also Snap ist ja, wenn der Ball von unten hinten Richtung Quarterback geht, und das war jetzt schön erklärt.
Ja, die stehen da so ein bisschen und denken, warum guckt der den so auf den Po? Aber der wartet darauf, dass der Ball kommt und in guter Höhe sicher schnappen kann, um ihn dann entweder weiterzugeben für einen Laufspielzug oder dann zu passen zu einem, der dann eine Passroute wirft dann dabei. Ja, ach, es ist echt viel, ne? Wenn man jetzt so drüber nachdenkt, was da alles an Sachen passiert, wenn so ein Spiel mal läuft, was immer wieder passiert. Aber wie ich auch schon am Anfang gesagt habe, wenn man sich dafür wirklich interessiert, gucken. Ja. Und dann hat man dann irgendwann so diese Basics drauf, um zu verstehen, läuft das jetzt hier gerade rund oder läuft das nicht so rund für mein Team?
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, es hat ja auch einen Grund einfach, dass der Sport immer populärer in Deutschland wird, dass immer mehr Leute Gefallen daran finden. Es ist einfach eine super schöne, aber auch komplexe Sportart, aber wenn man sie einmal verstanden hat, dann macht es halt richtig viel Spaß. Ne? Also ich hatte ja vorhin einmal kurz erwähnt, mein Vater guckt mittlerweile viel Football, meine Mama auch so ein bisschen, und ich möchte an der Stelle nur kurz erwähnen, ansonsten lief sonntags bei meinen Eltern immer so Rosamunde Pilcher Filme, und mittlerweile läuft, wenn halt NFL kommt, sonntags bei meinen Eltern jetzt ELF Football. Ich weiß auch ganz genau, dass ich heute Abend einen Anruf dafür von meinen Eltern bekommen werde, mit dem gehobenen Finger. Warum erzählst du das im Podcast?
Ja, es sind ja nur Tatsachenbeschreibungen. Ist ja nicht, dass du das irgendwie bewertest. Okay, du bewertest positiv, weil es jetzt Fußball ist, aber mein Gott, dann ist das halt so. Ne?
Ich wollte gerade sagen,
liebe Kollegen vom ZDF, seid nicht böse, aber ne?
Genau so. Ich wollte ja auch einfach nur betonen, dass meine Eltern mittlerweile Gefallen an dem Sport gefunden haben und dass ich das bei vielen beobachte tatsächlich, dass sie immer mehr zum Football kommen. Und wie gesagt, ich glaube, man muss sich da wirklich einfach mal so ein Spiel live angucken oder zwei, drei, die Stimmung erleben.
Gerade jetzt hier, wenn es in Duisburg jetzt mit den Heimspielen wieder losgeht, mit der Zuschauerzahl, die wir jetzt im Durchschnitt bekommen haben in den vergangenen Jahren, ist Duisburg das ideale Stadion dafür, dass man die Stimmung auch gut mitbekommt, dass die sich da entfalten kann. Da sind wir, glaube ich, hier schon auf dem richtigen Weg. Ich bin mal gespannt, ist jetzt das erste Heimspiel jetzt hier in Duisburg in dieser Saison, wie viele Leute dann da sein werden. Ich hoffe nicht, dass sich viele durch die Niederlage am vergangenen Sonntag haben abschrecken lassen. Wie gesagt, das fände ich schade. Schade, weil man muss auch mal in solchen Situationen trotzdem zum Team stehen und nicht so ein Event, ich sag mal, Bayern München-Fan sein, die so verwöhnt sind. Aua, ja, ich hau da jetzt drauf, aber das war ja die letzten beiden Jahre so. Ja, da war Rheinfeier so, der Bayern München des American Footballs. Wir hatten Wahnsinnssiege mit Wahnsinnsvorsprung und du bist davon ausgegangen, das klappt schon. Es ist jetzt halt mal ein anderer Anfang wieder, aber das heißt nicht, dass dann trotzdem schlechte Stimmung sein muss. Da geht man da trotzdem hin und unterstützt das Team und hat Spaß dabei.
Ja, was meinst du denn, wie das Spiel am Sonntag jetzt wird?
Das ist ja schon das Rückspiel gegen Paris, ja. Wir hatten ja vor 3 Wochen haben wir angefangen, dann hatten wir ja schon eine Woche Pause, jetzt wieder das Rückspiel gegen Paris. Es ist immer noch schwer einzuschätzen. Wir haben das ja auch nur sehr knapp gewonnen da kann man jetzt noch nicht sagen, wie es wird. Ich hoffe mal, das Momentum, von dem ja gerne gesprochen wird, ist auf unserer Seite, dass wir eine geilere Heimspielatmosphäre jetzt wieder hinkriegen als in der vergangenen Woche. Dann trägt das Team auch vielleicht. Und dann klappt es. Ich tippe immer auf Sieg und hoffe, dass es funktioniert und möchte jetzt nur keine Zahlen nennen. Das ist schwierig.
Ja, nee, das würde ich auch nicht machen. Das einzige Mal, dass ich Zahlen nenne, ist tatsächlich vor dem Super Bowl oder vor dem ELF Championship Game. Da schreibe ich mir dann immer auf den Zettel auf, wie ich denke, wie das Spiel ausgeht. Ich kann mir schon vorstellen, dass jetzt am Sonntag gegen Paris, dass es relativ knapp vielleicht wieder wird. Aber ich glaube schon und ich hoffe und glaube daran einfach, dass Rheinfeier mit einem Sieg nach Hause geht.
Ich habe auch überhaupt nichts gegen knappe Spiele. Es ist ja in dem vergangenen Jahr bei diesen weiten Vorsprüngen ja teilweise dann auch klar, man hat gewonnen, aber langweilig gewesen, wenn man weiß, wie spannend es sein kann, wenn es mal knapper ist. Das war ja jetzt am Sonntag so. Also da waren ja alle wieder wach und es war spannend, schaffen wir diesen Touchdown jetzt noch, um zu gewinnen. Und wenn du solche Spiele dann für dich entscheidest, ist die Freude noch viel größer, als wenn du mit 30 Punkten Vorsprung gewinnst, die du schon im zweiten Quarter hattest oder so irgendwie. Ja. Also mehr solche Spiele gerne, die ein bisschen enger sind, die dann glücklich ausgehen, aber dann merkt man, welche Spannung dieser Sport entfalten kann.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das war so eine der Hauptsachen für mich damals, als ich in dieser Sportart mich vertraut gemacht habe, was ich so geil fand, dass einfach das Spiel kann in der letzten Sekunde noch entschieden werden. Und es ist so oft, dass es halt in den letzten paar Minuten oder letzten 20 Sekunden sich irgendwie noch alles ändern kann. Und du sitzt wirklich stundenlang, sitzt du da gespannt und bist so, okay, was passiert jetzt? Schaffen wir das noch? Schaffen wir das nicht? Wer gewinnt? Ja, ich glaube, das war es damals wirklich für mich so ausschlaggebend, dass ich den Sport so geil finde.
Es reicht eine Sekunde noch auf der Playclock fürs letzte Quarter, der letzte Spielzug, sei es ein Field Goal oder du machst einen weiten Pass. Da reicht, wenn da nur eine Eins steht, sobald der Spielzug läuft, auch wenn die Uhr auf Null ist, dieser Spielzug gilt noch und wenn der gut ausgeht, dann zählt das Ergebnis und dann kannst du noch was rumreißen. Also das ist das, wo wir damals bei glorreichen Spielen gegen die Frankfurt Galaxy beim Super Bowl 98 oder später da echt uns die Fingernägel abgekaut haben, weil das teilweise bis zum Schluss immer so spannend war. Das sind Spiele, die vergisst du auch nicht.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. So, und apropos Spiele nicht vergessen oder Sachen nicht vergessen. Ich habe ja am Anfang davon gesprochen, dass ihr Karten für das nächste Heimspiel wieder gewinnen könnt. Und zwar geht es dann nämlich um genau das Spiel, über das wir gerade gesprochen haben, gegen Paris am Sonntag, aber dann in Duisburg bei uns in der Arena endlich. Und alles, was ihr dafür tun müsst, um die Karten zu gewinnen, ist auf Instagram zu gehen, auf unseren Radio Duisburg Account uns zu folgen. Dann seht ihr auch direkt das Video zur heutigen Folge mit meinem Kollegen Fossi. Genau, einmal in die Kamera winken und dann kommentiert ihr einfach und markiert die Person, mit der ihr gerne zu diesem Spiel gehen wollt. Und wir verlosen dann wieder 3x2 Tickets für das Spiel jetzt in Duisburg am 8.6. gegen die Paris Musketeers.
Ja, vielleicht sehen wir uns da alle im Stadion, ganz bestimmt. Wäre doch cool, ne?
Vielleicht laufen wir uns über den Weg, essen mal eine Bratwurst zusammen, trinken ein Bierchen oder so, reden über das Spiel, über den Podcast. Wie gesagt, wenn ihr Wünsche, Fragen oder sonst was habt, dann schreibt uns gerne, schreibt mir gerne. Dann gucken wir natürlich immer, dass wir das irgendwie mit einbeziehen oder umsetzen. Ja, und dann würde ich sagen, war das hier unsere Erklärbär-Folge, wie ich es gerne nenne.
Ich hoffe, wir haben nicht zu viel Verwirrung gestiftet.
Ich glaube, es war ganz gut. Ich glaube, wir konnten die Basics ganz gut erklären, aber bin aufs Feedback auf jeden Fall gespannt. Ja, vielen Dank, Fossi, auf jeden Fall fürs Dabeisein, für die Einblicke und auch fürs Stadionfeeling vom Spiel letzten Sonntag. Und wir hören uns dann nächste Woche Mittwoch wieder bei der nächsten Folge von eurem Rheinfire-Podcast Touchdown Duisburg mit mir, Julia Wegner. Also würde ich sagen, bis dahin und macht's gut. Fire!
Das war Touchdown Duisburg, der Rheinfire-Podcast von Radio Duisburg mit Julia Wegner.